Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Echt schön, von dir zu hören.
Schauen Sie nicht, ob einer gut reden kann. Schauen Sie, was er im Kopf hat.
Der Professor stellte sich neben den Dieb und passte wie ein Schießhund auf. Gustav blieb hinter dem Mann stehen und hielt die Hand zum Hupen fertig in der Hosentasche. Dann kam der Kassierer an den Schalter und fragte den Professor, was er wollte.
Echt schön, von dir zu hören. Komm, lass uns neu beginnen.
Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was.
Was man hört, geht einfach besser rein. Nicht immer zugegebenermaßen, aber doch ganz schön oft. Deswegen wird in Klagenfurt ja auch dieser Tage wieder Wett vorgelesen. Autoren präsentieren selbst ihre bisher unveröffentlichten Texte. Dabei geht es um nichts Geringeres als den 34. Ingeborg-Bachmann-Preis. Wir wollen diesen Vorlesemarathon von 14 Schriftstellern zum Anlass nehmen und uns die Vortragskunst an sich vornehmen. Denn sie ist nicht nur eine Kunst, sie ist auch eine Chance. Und sie ist so sinnlich. Das Auge hört mit und das Ohr öffnet das Herz. Präsentation ist nicht zu Unrecht heute fast alles. Lesungen sind Events geworden, Wissenschaft präsentiert sich in einem Slam, ebenso wie Dichtung. Der Mensch ist ein Ohrentier und das ist gut so. Laut und Luise, es gilt das gesprochene Wort, haben wir unsere Sendung deswegen heute genannt. Und wir werden Ihnen heute nicht nur diverse Ohrenpralinen servieren, sondern Ihnen auch verraten, wie man Wissenschaft, Filmnacherzählungen und Dichtung gelungen vorträgt. Und natürlich sprechen wir auch über Klagenfurt, und zwar gleich. Zuerst aber hören wir Klagenfurt. Ein Bewerber um den Ingeborg-Bachmann-Preis ist Alex Scholz.
Alex Scholz, herzlich willkommen und wir bitten um die Lesung.
Der Text heißt Google Earth. Trumpes Grundstück ist einfach strukturiert. Nach drei Seiten von der Hecke begrenzt, gliedert es sich, von der Straße aus betrachtet, in Vorgarten, Haus, Hof und Rübenacker. Dahinter ist der Blick frei über weite Grundmoränenlandschaften, flachgeschliffen von den Gletschern mehrerer Eiszeiten. Mühevoll haben die Eismassen Schicht um Schicht Erde abgetragen und zu den steinigen Hügeln der Endmoränen zusammengeschoben, die jenseits der Straße beginnen. Als der letzte Gletscher sich schließlich zur Umkehr entschloss, befand sich sein südliches Ende, die kompliziert gefaltete Gletscherzunge, in der Gegend, wo heute Trumpes Vorgarten liegt.
Alex Scholz liest in Klagenfurt. In Klagenfurt hat der Lese-Wettstreit um den Ingeborg-Bachmann-Preis begonnen, eine der renommiertesten Literaturauszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Zum 34. Mal wird in Klagenfurt von Autoren und Autorinnen gelesen und dann wird entschieden. 14 Schriftsteller bewerben sich mit unveröffentlichten Texten um den mit 25.000 Euro dotierten Preis. Und welche Rolle spielt da der Vortrag? Entscheidet die Jury überhaupt noch über den Text an sich? Dr. Karl Kurin, lange Jahre HR-Literaturredakteur und auch 6 Jahre lang Juror in Klagenfurt. Guten Tag.
Hallo, Frau Fuhrmann.
Haben Sie denn selbst in Ihrer Zeit als Juror Unterschiede bemerkt, ob Sie einen Text in Schriftform vorliegen haben oder ob Sie, so wie eben gehört von Alex Scholz, den Text selbst vom Autor präsentiert bekommen?
Es wäre naiv zu glauben, dass die Art des Vortrags überhaupt keine Rolle spielt. Andererseits ist es aber in Klagenfurt so, dass die Jury die Texte ja immer bimedial aufnimmt und mittlerweile tut es auch das Publikum im Saal und sogar eben weit verstreut in den einzelnen Ländern, wo man die Sendung sehen kann, weil man heute die Texte sogar übers Internet abrufen kann. Aber es ist ja ganz logisch, dass die Stimme eines Vortragenden und die Art des Vortrags ganz bestimmte Zusatzinformationen liefert, die den Text, wenn das Ganze gelungen ist, auf eine höhere Ebene der Aufmerksamkeit und der Sympathie heben kann.
Der entscheidende Zusatz ist dann, wenn es gelungen ist, denke ich. Also zwei Extrembeispiele wären ja, ein guter Text geht unter, weil er miserabel präsentiert wird. Umgekehrt, ein schlechter Text gewinnt durch eine sehr gute Vortragskunst. Können Sie sich in Ihrer, wenn Sie im Rückblick schauen, in Ihrer Zeit als Juror erinnern, an Beispiele für beides vielleicht?
Ja, also nehmen Sie zum Beispiel den Siegertext von Hermann Burger, damals die Wasserfallfinsternis von Bad Gastein. Ich habe das damals live gehört. Hermann Burger war einfach ein hervorragender Vorleser, wenn er gerade in einer manischen Phase war. Wenn er in einer depressiven Phase war, war das natürlich ganz anders. Aber er war damals in Hochform und hat den Text mit seinen langen Satzgirlanden so brillant vorgelesen, dass eigentlich unmittelbar danach schon klar war, das wird der Bachmann-Preis. Und umgekehrt, wenn man sich also den Siegestext von Katja Lange-Müller, Kaspar Mauser heutzutage nochmal anguckt, dann stellt man fest, meine Güte, also wenn die Frau den Text nicht an letzter Stelle des Wettbewerbs und mit dieser schnoddrigen Berliner Stimme vorgelesen hätte, dann hätte er wahrscheinlich damals nicht gewonnen. Oder einen Text, der auch ganz passabel war, Orlak der Sänger von dem Sprecher Gerd Heidenreich, der ja eine der berühmtesten Stimmen Deutschlands ist. Es war sicherlich so, dass dieser Text, der eher so in der Mittellage angesiedelt war, durch die brillante Art von Heidenreich ihn vorzutragen, ein bisschen gehoben worden ist. Es hat dann zwar nicht zu einem Preis gelangt, aber doch zu einem Achtungserfolg.
Hören wir noch mal kurz rein, wie die Namensgeberin der Auszeichnung Ingeborg Bachmann selbst gelesen hat, hier in einem Beispiel, die las vor der Gruppe 47 Fall ab Herz.
Fall ab Herz vom Baum der Zeit, fallet ihr Blätter aus den erkalteten Ästen, die einst die Sonne umarmt, fallet wie Tränen fallen aus dem geweiteten Aug.
Ingeborg Bachmann hat trotzdem die Gruppe 47 begeistert. Karl Corino, würden Sie sagen, ja, das war einfach eine andere Zeit der Präsentation von Literatur?
Ja, das dürfte schon so gewesen sein. Man weiß aus zahlreichen Beispielen, dass die Frauenstimmen damals in den 50er Jahren zum Beispiel generell höher angesetzt waren als heutzutage, dass die Stimmen der Frauen heutzutage sehr viel tiefer klingen, tiefer angesetzt sind, meinetwegen sogar männlicher klingen auf diese Art und Weise. Und von daher ist das Ganze auch immer ein Zeitphänomen. Da kann es innerhalb von Jahrzehnten durchaus gravierende Unterschiede geben. Oder denken Sie nur an die Intonation der Nazi-Propaganda, der Nazi-Wochenschau oder daneben dann eben Nachrichtensendungen im Rundfunk oder im Fernsehen der 50er, 60er Jahre. Da ist der Unterschied ja ganz gravierend und liegt auf der Hand.
Zurück zu heute und zum Ingeborg-Bachmann-Preis. Mittlerweile gibt es eine siebenköpfige Jury, die jeweils zwei Teilnehmer vorschlägt, jeder Juror. Danach wird, nach dem Vortrag, wird öffentlich vor dem Publikum der Vortrag und der Text kritisiert. Das wird auch live im Fernsehen übertragen. Das hat ja so ein bisschen was von einer intellektuellen Castingshow, oder?
Das ist sicher richtig, aber man kann nur hoffen, dass es doch etwas seriöser zugeht als bei Germany, dass das nächste Topmodel sucht. Ich finde, das ist schon ein Wettbewerb, der nach wie vor Respekt verdient. Natürlich hängt es viel von der Tagesform der Juroren ab, von den Texten, über die da gesprochen wird. Aber literaturkritische Urteile, die ja oft sonst im stillen Kämmerlein gefällt werden, werden hier im Diskurs offengelegt und dadurch auch oft nachvollziehbarer, als wenn man das nur im Feuilleton liest.
Über den geschriebenen und den gesprochenen Text in Klagenfurt war das Dr. Karl Corino, lange Jahre HR-Literaturredakteur und auch früher Juror in Klagenfurt. Ganz herzlichen Dank. Mit einem gelungenen Vortrag kann man die Jalousien aufmachen.
Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien aufgerauft, zu Luzien raufgezut, zu Luzien zugemault, zu Lustossen zugemault. Malusinen angenehm, Aulusinen zugenehm, zu verlieden Aftermat, in verlieden Aftermat, Afluminion zugesaut, Aluflorion zugebart. Marmelodien zu Salat, Marmeloiden Bussalat. Aufgemalt, oh aufgemalt, zugedaut, oh zugedutzt, Dutzend drum, oh Lebenslau, Ofenbrutzen, Oppenbrett. Primo Limes Heiferzocht, Benelalia zu verzum, Mamu Amaryllis off. Bulla Manium Absalom, Albumenium zu Salon, Nostradamus Hanomag, Lanatorior Gattemslau, Fotosilior Abfallgeist Mutunalia Pirnholz, Cephaluden, Enziol, Cephaleden, Ichthyol, Nebelnieren, Löwentran, Fauscharnieren, Besenraum, Ebeltüren, Zehstreusalz, Aventüren, Abstrahldom, Stalagmista Oberum, Virostrato Luftballon, Jalopeten angemacht, Sulalaika Gokumatz. Mullo aufu, mullo zuzu, zuzu mutz. Monte ma, o monte zu.
Gelungene Vortragskunst mit Oskar Pastior, Jalousien aufgemacht. So macht man die Jalousien auf bei Zuhörern und Zuhörerinnen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Jalousien des Publikums zugehen. Laut und Luise, es gilt das gesprochene Wort der Tag in HR2 Kultur. Beim Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Wettlesen in Klagenfurt buhlen seit gestern noch unbekanntere Schriftsteller um die Gunst der Jury und des Publikums. Um den noch viel jüngeren Vorlesenachwuchs geht es alljährlich beim Vorlesewettbewerb. Alle Schüler und Schülerinnen der 6. Klassen in Deutschland werden alljährlich bundesweit aufgerufen, um die Wette vorzulesen. Tim Becker, Schüler der Kasseler Goetheschule, hat gewonnen, ist der Bundessieger im Vorlesewettbewerb 2010 in der Gruppe der Realschulen und Gymnasien. Herzlichen Glückwunsch nach Kassel und guten Tag.
Ja, hallo und vielen Dank.
Am letzten Donnerstag war die Endausscheidung. Da musstest du vor ganz, ganz großem Publikum vorlesen. Wie hast du dich denn auf diesen Auftritt vorbereitet? Was hast denn du geübt?
Geübt habe ich eigentlich gar nicht so viel, weil ich denke, dass mich das immer nervöser macht, wenn ich zu viel übe und zu gut drauf vorbereitet bin. Also ich habe mir ein paar Mal meine Textstelle angeschaut und dann auch das Buch liegen lassen.
Das heißt, du hast nicht so drüber nachgedacht, wie kann ich das jetzt vorlesen, was stelle ich mir vor, wo gucke ich hin, was mache ich mit den Händen oder solche Sachen?
Genau.
Hast du dir überhaupt schon mal darüber Gedanken gemacht, weil du hast ja erstmal in der Klasse gewinnen müssen.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Also nach dem Klassenentscheid gab es dann den Schulentscheid, danach den Kasseler Stadtentscheid, dann den Bezirksentscheid aus Nordhessen. Und dann den Landesentscheid von Hessen und jetzt letzten Donnerstag dann den Bundesentscheid von Deutschland.
Und wenn du da eben dich auf diese verschiedenen Entscheide vorbereitet hast, hast du mal überlegt, was sage ich jetzt über das Buch, wo gucke ich hin?
Also die Vorbereitung, darüber habe ich mir schon mehrere Gedanken gemacht, aber über das grundsätzliche Lesen, das habe ich eher Nebensache sein lassen.
Wenn du dich jetzt erinnerst, wie du die anderen gesehen hast, was hast du da so wahrgenommen, wo du gedacht hast, macht er aber gut oder aber macht er nicht so gut? Was kann man für Fehler machen?
Also der grundsätzlichste Fehler, den es gibt, ist auf jeden Fall, wenn man nicht mit dem Text vertraut ist. Wenn man die Textstelle einfach gerade so aussucht, wenn man überhaupt nicht weiß, worum es in dem Buch grundsätzlich geht. Dann finde ich, dann kann man die wörtliche Rede auch nicht zu gut betonen, dann kann man den Text, sich mit dem Text nicht zu gut zurechtfinden und das Publikum auch nicht dafür begeistern.
Aber es ist eher eine Sache, die für dich mit dem Text stattfindet und nicht so sehr im Zusammenspiel mit dem Publikum. Also wenn du sagst, das Publikum begeistern, wie macht man das?
Man begeistert das Publikum ja hauptsächlich dadurch, indem man den Text flüssig, kurzweilig vorträgt und das Publikum nicht findet, dass es langweilig wird und nach 3 Minuten schon wieder den Text vergessen hat. Und deswegen ist es auch immer am besten, bei sowas lustige Stellen vorzulesen, wo auch gelacht wird.
Hast du es schon mal erlebt, dass dann vielleicht manche auch zu schnell oder zu langsam oder ein bisschen hektisch gelesen haben?
Ja, wenn man allzu aufgeregt davor ist und auch noch beim Lesen, dann wird man schneller, langsamer, man stottert und das habe ich schon bemerkt. Aber beim Bundesentscheid nicht, da waren eigentlich alle ziemlich gut und da habe ich auch gebangt, ob das gut geht.
Das heißt, du warst auch sehr aufgeregt. Wie hast du dich denn ja auf diese Aufregung eingestellt? Was hast du gemacht, damit es trotzdem funktioniert hat?
Also, ich saß an der Seite und habe erstmal den anderen zugehört. Ich denke dann immer, könnte das was werden? Sind die eher die größere Konkurrenz? Könnte ich die knacken? Was muss ich machen, um die zu besiegen? Und dann, wenn ich dann auf die Bühne gehe und dann angefangen habe, dann legt sich die Aufregung schon wieder. Und dann kommt die ganz große Aufregung nochmal bei der Siegerehrung.
Bist du denn auch einer, der, was man ja bei Jungs nicht unbedingt so oft sieht, auch so gerne liest? Oder war das für dich nur eine reine Vorlesesache?
Nee, ich lese wirklich sehr gerne. Ich lese auch sehr oft. Das heißt im Moment nicht so oft, weil ich durch die Schule nicht so viel Zeit habe. Aber in den Ferien, hauptsächlich auch im Urlaub, lese ich schon so 2 Stunden am Tag.
Und was liest du da gerne?
Hauptsächlich Fantasy, aber auch manchmal gerne lustige Geschichten.
Und das liest du dann leise für dich irgendwie im Bett oder am Schreibtisch oder liest du auch gerne mal laut vor?
Also laut vor lese ich manchmal mir selber, aber das kommt nicht so oft vor, eher lese ich leise.
Spielst du Theater?
Ich habe es mal so ein bisschen im Hintergrund gemacht, aber dann auch wieder aufgegeben.
Du hast, Tim, noch einen Tipp für uns mitgebracht, einen Text, eine Textstelle aus dem Buch, mit dem du dann auch gewonnen hast.
Genau.
Was ist das für ein Buch?
Das Buch heißt Ein knochenharter Job oder Wie ich half Gott zu retten und es wurde von Barry Johnsberg geschrieben. Und das Buch ist auch ziemlich lustig, deswegen habe ich es auch gewählt. Und es ist dadurch lustig, hauptsächlich, dass am Anfang ein Hund kommt und nachts sein Häufchen auf die Bettdecke von einem Jungen macht. Und dadurch wird dann das ganze Haus aufgeweckt und am nächsten Morgen gibt es dann einen Streit zwischen dem Jungen und seiner Schwester Rose.
Dann lies uns doch die Stelle nochmal vor.
Der Hund tauchte auf, als ich mich auf die zweite Hälfte des Schulwegs machte. Ich schlurfte so vor mich hin, wobei ich mich ernsthaft mit der Theorie auseinandersetzte, dass Rose Körper womöglich von einer Alienart in Besitz genommen worden war. Und dann, im nächsten Augenblick, als ich nach links schaute, war er plötzlich wieder da und trottete neben mir her. Noch immer schmutzig weiß, noch immer die Hundeversion von Arnold Schwarzenegger, aber seltsamerweise lange nicht mehr so furchteinflößend wie in der Nacht zuvor. Ich blieb stehen. Er blieb stehen. »Wah«, schrie ich, hüpfte hoch und runter und fuchtelte mit den Händen herum. »Wah, verschwinde auf der Stelle! Hau ab, du räudiger, dreckiger Köter! Hopp, hopp, verdufte!« Okay, ich war wütend, ja. Diese Pestbeule hatte meinen Schlaf unterbrochen, meinen Frieden mit Mom und Rose gestört und einen Geruch in meinem Zimmer hinterlassen, der fast die Wandfarbe runterholte. Der Hund reagierte nicht weiter, außer mit seinem rosa Augenlid zu zucken. Dann sah er zu mir auf und neigte seinen Kopf zur Seite. Ich hätte schwören können, dass er grinste.
Tim Becker aus Kassel mit dem Buch Ein knochenharter Job von Barry Johnsberg. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch an den Bundessieger im Vorlesewettbewerb 2010 in der Gruppe der Realschulen und Gymnasien. Und weiter ganz viel Lesespaß.
Ich habe zu danken. Auf Wiedersehen.
Gekonnt vorlesen, das ist eine Kunst, aber es lohnt sich, diese Kunst zu beherrschen, denn mit den Ohren sieht man besser. Laut und Luise, es gilt das gesprochene Wort der Tag in HR2 Kultur. Ein besonderer Zweig dieser Vortragskunst ist die Slam Poetry, eine Art Literatursport, Wortakrobatik und Performance in einem, erfunden in Chicago, seit Mitte der 90er Jahre auch in Deutschland zu Hause. Einer, der diese Kunst beherrscht, so gut, dass er 2006 den Kabarettpreis Salzburger Stier erhielt, ist der Schweizer Gabriel Vetter, Jahrgang 1983.
Es gibt ja doch in unserem Leben Fragen, die uns stets bewegen. Fragen, die uns sozusagen in der Magengegend regen, die uns gar am Kragen kleben, die uns plagen und wir streben dann an Vor- und Nachmittagen halt danach, sie abzuhaken, sprich die Fragen zu beheben. Ja, denn Fragen sind nicht gern gesehen. Sie lassen uns im Regen stehen und zwar in einem solchen Regen, gegen den wir unterlegen. Stets und immer wieder. Ja, es gibt solche kleine, feine Fragestrolche, deren Antwort wir nicht finden. Die halt niemals ganz verschwinden und machen unsere Hoffnung klein, wenn sie ganz einfach offen bleiben. Ich meine jetzt nicht den alten Hut mit wer ist böse und wer ist gut und ob das Licht im Kühlschrank brennt, warum wir leben, wann wir sterben, ob uns Gott persönlich kennt und wann wir hier auf unserer Erde mal in Frieden leben werden. Nein, das alles kratzt mich nicht. Doch frage ich mich beispielsweise, leise stets und drum auch heute, hat Edith Piaf echt nichts bereut? Muss ich, weil Chrysler-Autos stinken, plötzlich Mecca-Cola trinken? Muss ich meckern, wenn der Schinken auf der Pizza fehlen tut? Kann ich eine Gedankenreise buchen und hat's noch ein Stück vom Mutterkuchen? Das sind die gewissen Fragen, die mir am Gewissen nagen. Tragen Wiener Studenten diese alten Fußballhemden, diese Schnüre um die Lenden, diese großen Porsche-Brillen nur um der Bekleidung willen? Oder wollen sie klammheimlich, still, subtil, ironisch sein? Ich kann es nicht sagen. Naja, selbst wenn ich es könnte, ich würde es nicht wagen, denn es kommt nur darauf an, die Welt hier zu verändern und nicht darauf dran rumzuklempern. Eine andere Frage plagt mich schon, seitdem ich winzig klein war. Schon seit zartem Kindheitsalter frage ich mich, wo ist Walter? Gibt es einen Mondlichtschalter? Ist es so, wie in Schaffhausen propagiert, dass man sich im Laufe des Alters für Country-Music interessiert? Ob ob schöne Frauen wirklich, und ich meine wirklich, wirklich auch, scheißen. Und warum Schweizer Bundesräte 1942 geboren sind und trotzdem Adolf heißen. Ob vor den Toren Schwäbisch Halls brasilianische Nazis kreisen, das alles lässt mich übel grübeln, lässt mich einfach nicht mehr los. Jedoch gibt es eine Frage, die ich auf dem Herzen trage, die mich nicht mehr schlafen lässt, die mich plagt, mich strapaziert, mich frisst, verdaut und ungeniert vom Regen in die Traufe laufen lässt. Und zwar, warum tragen hochbegabte Kinder am Piano immer einen Seitenscheitel? Warum tragen hochbegabte Kinder am Piano immer einen Seitenscheitel? Sind sie zu eitel? Hat eine normale Kurzfrisur denn wirklich nicht genug Glamour, um die kleine Witzfigur am Piano zu betonen? Ja, will da jemand Mozart klonen? Ja, Mozart war zwar hochbegabt, doch trug die Haare hochgestarkt, gelockt und nicht in einem Scheitel. Was will mir dieser Scheitel sagen? Hat der sich aufgetragen, mir an solchen tristen Tagen gar einen Fingerzeig zu wagen, dass ein hochbegabtes Kind sein Haar niemals auf Igel trinkt? Ja, will er gar wie Moses sein, der flugs einmal das Weltmeer teilte und drum sein Haar teilen mit einem Scheitel? Ist es gar Sozialkritik, um hochbegabte Kinder am Piano Seitenscheitel tragen, um zu zeigen auf den Graben, der sich auftut in der Welt, der zwischen Alt- und Neu-Europa, zwischen Hungerbauch und Geld, der zwischen linken, rechten, Osten, Westen, Lammfilet und Wochenresten, Scheitel als Performancekunst, als letztes Licht in diesem Dunst von dunkler, böser, böser Welt. Ach, Wirtschaft, Wirtschaft, sag's mir schnell. Warum tragen hochbegabte Kinder am Piano immer einen Seitenscheitel, Wirtschaft? Warum tragen hochbegabte Kinder am Piano immer einen Seitenscheitel? Warum? Eine Frage auf die ohne Scheiß. Selbst Wirtschaft keine Antwort weiß.
Wahnsinn, was Gabriel Vetter da mit seiner Stimme macht. Unglaublich facettenreich. Das ist die Kunst, mit der man die Ohren und Herzen erobert. Aber wie kriegt man das hin? Das ist die Kunst des Sprechens. Da muss man seinen eigenen Sprechapparat ziemlich gut beherrschen. Wie man das lernt, darüber sprechen wir nachher nochmal. Für die ernsthafte Vortragskunst, für die kabarettistische, imitierende, ist Antonia von Romatowski bei uns heute zuständig. Schauspielerin, Komikerin und Stimmenimitatorin. Guten Tag. Sie imitieren Angela Merkel, Ulla Schmidt, Nadel, Desiree Nick, Nena und noch viele andere berühmte, berüchtigte Frauen. Wie machen Sie das denn? Müssen Sie die Sprechweise der Person immer erst so richtig begreifen, die Sie imitieren? Wie kommen Sie dem nahe?
Also das kommt ganz auf die Person an. Manche Personen, manche Frauen, die habe ich intuitiv gleich und kann sie wirklich sofort nachmachen. Und andere, da steckt ein bisschen mehr Arbeit hinter. Also bei der Angela Merkel zum Beispiel, da haben wir einen richtigen Weg miteinander, die Merkel und ich. Also die hat auch ihre Sprechweise jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen verändert. Ich mache sie jetzt seit 7 Jahren. Am Anfang war sie noch so ein bisschen zurückhaltender, schüchterner. Jetzt ist sie sehr viel souveräner geworden. Und dann gibt es Frauen wie zum Beispiel Desiree Nick, die sehr extrovertiert sind. Die sind leichter nachzumachen als die Merkel, die ja erstmal relativ für jedermann normal klingt. Also ja, ich kann das ja mal ganz kurz demonstrieren. Die Merkel ist zum Beispiel, ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier heute so ganz spontan ein Interview bei Ihnen geben darf. Freue mich sehr, ja. Und im Gegensatz zu Desiree Nick zum Beispiel, die dann sehr viel schriller ist und sagt, ja, hallo ihr Lieben, hier ist Desiree, eure Dschungelqueen. Also das ist dann in der Stimmfarbe, so wie ich es im Mund herstelle, das sind wirklich so ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Mhm.
Und was ist da der Unterschied oder was macht zum Beispiel Angela Merkel in ihrer Mundhaltung aus? Was machen Sie da im Mund?
Also ich bediene einfach andere Räume. Die Merkel hat zum Beispiel, also ich gucke immer erstmal, gibt es einen Dialekt? Welche Stimmfarbe hat die Figur? Die Merkel hat zum Beispiel einen kleinen S-Fehler. Den hat die Desiree Nick auch. Sie sind unterschiedlich. Die Desiree Nick hat zum Beispiel ein S und die Merkel hat eher ein S. So, zum Beispiel Superstar. Also Merkel würde sagen Superstar und Desiree Nick würde sagen Superstar.
Ja. Das macht dann der, nicht nur der S-Fehler macht den Unterschied.
Nee, genau.
Das heißt, es geht da um Stimmklang, es geht um Sprechmelodie, ja. Betonung, ein bisschen.
Auch Farbe, Intonation und natürlich auch immer die Haltung, die dahinter steht. Also die emotionale Haltung und das, was die Figuren, die Personen vermitteln wollen und wie sie wirken wollen. Die Desiree Nick ist ja eine sehr extrovertierte. Also das zeigt sich auch in der Art, wie sie spricht. Und die Merkel, die eher gehalten ist vom Typ, äußert sich eben auch durch den Klang der Stimme und durch ihre Melodie kommt für mich auch das Gehaltene durch.
Gehen Sie da automatisch auch mimisch in die entsprechende Haltung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache die Merkel ja jetzt schon relativ lange und am Anfang, als sie mir noch nicht so in den Mundwinkeln saß, sag ich mal, hatte ich viel Rückenschmerzen, weil sie eine Haltung hat. Also sie schiebt für mich immer den Kopf so leicht nach vorne, was so den 7. Rückenwirbel so ein bisschen nach vorne drückt. Und dabei fällt sie ein bisschen in sich zusammen. Die Mundwinkel gehen runter und ich gehe automatisch mit in die Körperhaltung, weil auch nur so die Stimme richtig entstehen kann. Ist bei mir zumindest so.
Wie nah kommen Sie denn dabei eigentlich auch der Person Angela Merkel oder Desiree Nick? Wissen Sie dann schon auch, wenn Sie im Fernsehen sich das anschauen, ach, das lief jetzt wieder nicht so gut mit der Finanztransaktionssteuer oder wie geht's mit der Beziehung zu Obama weiter?
Je länger man sich mit den Figuren beschäftigt, umso mehr sieht man natürlich auch. Und ich sehe schon bei der Merkel, ob sie angestrengt ist oder ob sie das Gefühl hat, ja, ich habe alles im Griff, dafür entwickelt man einfach einen Blick. Also wir haben uns persönlich jetzt noch nicht getroffen, aber es ist halt wie bei letztendlich einer guten Freundin. Das hört man ja auch schon am Telefon, so, ob geht's dir gut oder geht's dir nicht gut, obwohl sie noch gar nichts darüber gesagt hat. Und so geht mir das mit den Figuren mittlerweile auch. Also zumindest bei der Merkel. Die Desiree Nick hat ja schon von Haus aus eigentlich immer eine Maske auf, sodass sie gar nicht so richtig sich hinter den Vorhang blicken lässt. Aber bei der Merkel sehe ich das schon, ja.
Sie beschäftigen sich natürlich dafür dann auch mit Reden oder mit Fernsehauftritten der betreffenden Personen, die Sie imitieren. Wenn Sie sich dann mit den Interviews auseinandersetzen, spüren Sie dann auch oder hören vielleicht auch schneller als andere, wenn es in Aussagen oder in Reden eigentlich nur um heiße Luft geht und kaum Inhalte vorkommen?
Das war bei der Merkel früher deutlicher. Mittlerweile ist sie, finde ich, sehr souverän und professionell geworden, dass sie wirklich alles sehr gut verkaufen kann. Das hat sie sich von Kohl und meines Erachtens auch so ein bisschen von Schröder abgeguckt. Sie hat gelernt, wirklich gut die Dinge zu behaupten. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Edmund Stoiber, der sich ja permanent auch verhaspelt hat und wo man schnell gemerkt hat, oh, das ist heiße Luft, ist die Merkel sehr viel abgebrühter mittlerweile geworden, dass sie auch wirklich die Sachen, bei denen sie weiß, oh, jetzt verkaufe ich den Bürgern da was denen nicht so schmecken wird, das sehr souverän präsentiert, sodass man wirklich genau hinhören muss, um zu hören, was ist denn da der Inhalt.
Sie brauchen, Frau Romatowski, ein wirklich feines Ohr für den Job, oder?
Ja, damit bin ich auf die Welt gekommen. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich habe als Kind schon imitiert und von meinen Sinnesorganen ist definitiv mein Ohr das, was am sensibelsten ist. Also meine Augen funktionieren auch gut, aber die Ohren sind wirklich sehr, sehr sensitiv und ich habe dann eine Schauspielausbildung gemacht mit Anfang 20 und bin dann irgendwann zurückgekommen zu einem meiner Haupttalente, nämlich zur Imitation, zum Hören, also Dinge aufnehmen und dann habe ich auch wirklich das große Glück gehabt, dass ich gemerkt habe, ich kann sie eben auch gut wiedergeben dann. Ja.
Antonia von Romatowski, Schauspielerin und Stimmenimitatorin, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.
Lanke Torgel, Oka, 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 Oka. Lanke Torgel, Pipi, 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 Züka, 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 Züka. Lanke Torgel, Rum, Rum. Lanke Torgel. Ziulen frill, lüm, düm, frill, lanke Torge, rum, düm, to, lanke Torge, ziulen frill, lüm, düm, frill, lanke Torge, pepepepe, oka, 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 lanke Torge, pipi, 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 züka, 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 lanke Torge, rum, rum, Lanka Torgö. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu a. Tiu iu, tiu au, tiu iu, tiu o. Tiu iu, tiu au, tiu iu. Lanka Torgö. Oka, 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 oka. Lanka Torgö. Pipipipi, tsuka, 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 tsuka. Lanka Torgö. Rum, rum. Lanka Torgö. Tiu lum, rö. Lum, dum, rö. Lanka Torgö. Rum, tu, to. Lanka Torgö. Tiu lum, rö. Lum, dum, rö. Lanka Torgö. Ta-ta-ta-ta. Oka, 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 oka. Lanka Torgö. Pi-pi-pi-pi-pi. Tsuka, 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 tsuka. Lanka Torgö. Rum.
Kurt Schwitters mit seiner dadaistischen Sprechoper Die Ursonate in einer Aufnahme von 1932, deswegen so Luise. Da ist Präsentation alles. Laut und Luise, es gilt das gesprochene Wort, der Tag in HR2 Kultur. Gemeinhin sagt man dem gesprochenen Wort und auch uns dem Radio nach eine schwächere Wirkung zu haben als das Bild oder visuelle Medien. Dem trotzen wir immer wieder und aus Überzeugung. Mittlerweile gibt es sogar Belege, dass das visuelle Medium Film eigentlich viel interessanter ist, wenn man es in das gesprochene Wort übersetzt. Filme nacherzählen, diese Kunst hat mittlerweile ein eigenes Festival. Mit dem Begründer dieses Festivals rede ich gleich, so hört sich die Darbietung von Klaus Uhrig 2008 an.
Ming, Herrscher des Universums, so ist sein Titel. Man fragt sich ständig, wenn er Herrscher des Universums ist, warum muss er dann ständig andere Planeten angreifen? Ming hat dazu einen ganz, ganz kurzen Dialogfetzen, der ist großartig. Da hat er gerade seine tödlichen Magnetstrahlen auf die Erde losgeschickt und sagt, also er sitzt immer auf so einem Thron, und da wird immer so ein seitliches Halbprofil eingeblendet, wo er dann so, er hat so einen spitzen Bart unten, er sieht leicht chinesisch aus, aber nicht richtig chinesisch, und streicht sich dann so über diesen spitzen Bart und meint so, ich bin Ming, Herrscher des Universums und bald auch der Erde! Da hat jemand wohl in Astrophysik nicht so genau aufgepasst. Die Gegenspieler von Ming, ist ein wundervolles Dreierteam, das eben von jener Erde aufbricht, um die tödlichen Magnetstrahlen Mings zu stoppen. Dabei handelt es sich um den sehr eng angezogenen Flash Gordon. Man durfte heute leider keine Hilfsmittel verwenden, sonst... Nein, hätte ich auch nicht. Nein, 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 nein. Er hat so eine Art Unterhose an und darüber eine Art eng anliegendes rotes Trikot, das aber sehr gerne zerreißt. Das Zerreißen ist ein Motiv, das wird sich durchhalten, das werden Sie gleich merken. Der zweite im Bunde, Dr. Sarkov, ein irrer Wissenschaftler, recht klischeebeladen mit allem, was dazugehört. Keine besonderen Merkmale, außer den besonderen Merkmalen, die irre Wissenschaftler eben so haben. Zum Beispiel irres Kichern. und Dale Arden. Dale Arden ist blond und die Assistentin von dem Sekretär von Flashs Vater oder so und ist nur zufällig an Bord. Und es dauert bis zur zweiten Folge, bis sie ihren ersten Satz sagt. Ansonsten sagt sie immer gerne, oh, Flash! Als sie dann tatsächlich ihren ersten Satz sagt, sagt Flash Gordon dann, sei still, Dale. Also... Die Geschichte von Flash Gordon ist eigentlich die Geschichte von Flash Gordon und Dale Arden. Man reist zu diesem Planeten, der tatsächlich, kein Witz, Mongo heißt, auf dem Ming, Herrscher des Universums, residiert und überlegt sich, wie kommt man da denn jetzt rein in diese Todesfestung von Ming, Herrscher des Universums? Kommt irgendein ausgestoßener Adlerprinz daher, der hat solche Schwingen? Adlerprinz? Und sagt, beschließt Flash Gordon zu helfen aus irgendwelchen völlig nicht nachvollziehbaren Gründen. Und als Flash dann überlegt, diesen Ming machen wir schon fertig, aber wie kommen wir in seine Todesfestung? Sagt der Adlerprinz, das ist kein Problem, da kenne ich einen geheimen Gang. das ist auch eine Sache, die sich durchzieht, geheime Gänge. Denn Ming, Herrscher des Universums, hat nicht nur nicht die Erde, auch nicht den Rest des Universums, sondern nicht mal seine eigene Festung richtig im Griff. Da wimmelt es vor geheimen Gängen, ja, meine Damen und Herren.
Ja, sowas gibt's auch. Das ist Flash Gordon, der Science-Fiction-Film aus den 80er Jahren nach dem gleichnamigen Comic in der Präsentation von Klaus Uhrig auf dem Festival des nacherzählten Films Total Recall. 2008 hat er damals in Berlin gewonnen. Bernd Terstegge, Erfinder dieses Festivals, guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
War da mal Stromausfall oder wie kommt man auf so eine Idee?
Nein, nein. Ich habe zu der Zeit, wo ich das Festival entwickelt oder erfunden habe, eigentlich sehr viele Filme gesehen auf Filmfestivals, die man in der Regel allein gesehen hat und kein anderer Mensch hat sie gesehen und hat keinen getroffen mehr. Und so war man halt gezwungen zu erzählen, was für tolle Filme man gesehen hat.
Und das hat Sie dann inspiriert, auch anderen zuhören zu wollen dabei?
Ja, also ich selber mache es eigentlich ganz gerne, Filme erzählen, aber ich höre auch gerne zu. Und letztendlich kam es so, dass mir der Gedanke kam, man müsste doch ein Filmfestival machen, auf dem keine Filme gezeigt werden, sondern nur die Filme nacherzählt werden. Und zwar nicht von den Regisseuren oder von den Schauspielern, sondern einfach von denen, die sie gucken, von den Zuschauern. Also Total Recall ist, soweit ich weiß, das einzige wirkliche Filmfestival, wo sie Zuschauer
ohne Film.
Ohne Film auch, ja, bestimmt.
Und es scheint zu funktionieren. Sie machen das seit 1999. Erklären Sie uns kurz die Regeln.
Die Regeln sind relativ einfach. Wir haben eine begrenzte Redezeit. Das heißt, jeder Teilnehmer kann maximal 10 Minuten einen Film seiner Wahl erzählen. Der Film kann ganz oder teilweise erzählt werden. Der Film muss wirklich existieren. Und ganz wichtig, es dürfen keine Hilfsmittel benutzt werden. Also bei uns gilt wirklich das gesprochene Wort. Keine Texte, keine Requisiten, sondern man soll einfach so erzählen, wie man das in der Regel auch macht, wenn man was Tolles gesehen hat.
Das heißt, Sie müssen auch alle freisprechen, 10 Minuten lang.
Richtig.
Wie ist das denn, wenn Sie darauf schauen, was bei den Zuschauern, die ja auch Jury sind, gut ankommt, Herr Terstegge? Ist das eher die gute Vorbereitung, der gute Aufbau, dass man das Gefühl hat, es wird eine Handlung erzählt, inhaltlich stringent, oder eher eine abgefahrene Performance?
Also da wir der größte Teil der Nacherzähler bei uns sind Leute, die noch zum Teil auch nie auf der Bühne gestanden haben. Und wenn die mich dann fragen, ja, wie soll ich denn jetzt da rangehen, dann kann ich tatsächlich nur den Ratschlag geben, bleiben Sie authentisch. Also erzählen Sie es wirklich so, wie es Ihnen entspricht. Also fangen Sie nicht an, einen Text aller Klagenfurt zu erfinden oder irgendwas abzulesen und auswendig zu lernen, sondern Authentizität scheint eine Schlüsselrolle zu spielen bei der ganzen Sache. Das andere, was von Bedeutung ist, dass man vielleicht doch den Kern des Filmes erwischt, sozusagen die Handlungsabfolge auch einigermaßen zu Ende bringt, auch wenn es nicht das wirkliche Ende des Films ist.
Geht das denn mit allen Genres, allen Filmgenres?
Also wir haben jetzt in unserer mittlerweile ja langen Tradition alle Genre-Filme schon durchgehabt. Das Einzige, was wir noch nicht hatten, war, sind moderne Tanzfilme, in denen also es sind Filme von denen, die durch Tanztheater Menschen hergestellt werden. Die scheinen sich schwierig darzustellen.
Zumindest im gesprochenen Wort. Aber Dokumentation und Ähnliches sind durchaus auch dabei.
Wir haben Filme über die Beschneidung von Frauen in Afrika, also ganz ernsthafte Themen. Wir sind kein Comedy-Festival, also das mal vorweg zu sagen. Also wir haben ganz, ganz ernsthafte Filme dabei. Wir haben Filme, das ist eine große Leistung, wenn man dann wirklich da ergriffen auch ist von der Nacherzählung. Also bei uns sind die meisten natürlich unterhaltsam und eher lustig und leicht, aber wie gesagt, wir sind kein Comedy-Festival und wir streben gerade an, während so eines Abends möglichst viele verschiedene Arten von Filmen auch hier zusammenzubringen. Also das scheint auch, sag ich mal, was Besonderes an so einem Festival zu sein. Bei uns kommen Filme zusammen, die noch nie auf einem Festival der Welt zusammen gezeigt worden sind.
Wer entscheidet denn dann, wer es am besten gemacht hat? Sie haben schon erzählt, dass das Publikum entscheidend ist, aber wird da einfach dann nur kräftig geklatscht und irgendwie die Dezibel werden gemessen oder wie geht das?
Aus meiner damaligen Erfahrung von den unzähligen Kurzfilmfestivals, wo belogen, betrogen worden ist, wird bei uns ganz exakt ausgerechnet. Es werden Stimmkarten ausgegeben, wieder eingesammelt und bis zu 2 Stunden im Komma auch ausgezählt. Also bei uns ist die Wertung ganz genau.
Haben Sie über all die Jahre gesehen eine Lieblingsperformance, eine Lieblingsnacherzählung?
Es sind mittlerweile fast 57 Nacherzählungen, die ich gehört habe. Da sich auf eine festlegen, das wäre Wahnsinn, weil es sind total viele schöne dabei. Was mich am meisten ergreift, sind dann Situationen, wo wo man einfach feststellt, dass da auf der Bühne ein normaler Mensch, also keiner, der es trainiert hat, der Künstler ist oder sonst was, der Bühnenerfahrung, wenn der einfach einen Film erzählt, der ihm am Herzen liegt, und wenn man dann sieht, dass zum Teil 400 Leute einfach da sitzen und das zuhören und dem zuhören.
Das ist ergreifend, einen Film erzählt zu bekommen. Bernd Terstecke, Erfinder und Organisator des Festivals des nacherzählten Films, Total Recall. Dankeschön.
Bitteschön, tschüss.
Und das nächste Festival des nacherzählten Films findet im September in Aarau in der Schweiz statt und im Herbst wird eins in Berlin organisiert. Alles wird jetzt geslammt, performt. Präsentation ist eben alles. Filmnacherzählung, Poetry oder eben auch die Präsentation unveröffentlichter Texte in Klagenfurt, das Wettvorlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis hat begonnen. Bis morgen wird gelesen, am Sonntag dann der Preisträger verkündet. Das ist der Grund für diese Sendung heute. Laut und Luise, es gilt das gesprochene Wort, der Tag in HR2 Kultur. Wir stehen nämlich auf das gesprochene Wort. Das ist sicher auch zum Teil eine Berufskrankheit. Aber natürlich kommt vieles über die Ohren näher ans Herz, als wenn man es nur liest. Auch Wissenschaft. Im Science Slam geht es darum, in maximal 10 Minuten sein aktuelles Forschungsthema in einem populärwissenschaftlichen Vortrag vorzustellen. Wem es gelingt, die Herzen der Zuschauer zu gewinnen, der ist dann der Slam-Champion. Das erste deutsche Science Slam-Finale in Braunschweig hat Martin Buchholz gewonnen, und zwar so.
So, Entropie. Ich möchte gerne die nächsten 10 Minuten nutzen, Ihnen eine Größe etwas näher zu bringen, die wahrscheinlich für viele von Ihnen völlig unbekannt ist. Und für die anderen ist das bestenfalls ein abstraktes Konzept, was allerdings keinen Bezug zu Ihrer Lebenswirklichkeit hat. Und deshalb fange ich auch mit etwas an, was Sie wahrscheinlich alle kennen. Was ist das? Okay, ist einfach, kam ja im Titel vor. Sind Kühltürme. Die viel spannendere Frage ist aber, wozu braucht man denn Kühltürme? Neben jedem Kraftwerk steht ein solcher Kühlturm, aber wozu braucht man Kühltürme, ne? Was? Kühlen? Kühlen, das ist natürlich ein erstklassiger Vorschlag. Der ist ungefähr in einer Liga mit, das hat was mit Abwärme zu tun. Oder wenn kleine Kinder dabei sind, da werden Wolken gemacht. So, machen wir uns deshalb zunächst einmal klar, was denn eigentlich in einem Kraftwerk passiert. Nun, ganz einfach, da wird Strom produziert. Jetzt kann man Strom aber nicht so einfach produzieren, so aus dem Nichts heraus. Sie erinnern sich hoffentlich an Ihre Schule, an den Energieerhaltungssatz. Wir nennen das den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Und dort wird gesagt, dass Energie verschiedene Formen annehmen kann. Die können hin und her umgewandelt werden. Aber es darf eben nicht aus dem Nichts produziert oder verschwinden. Also wird in einem Kraftwerk wahrscheinlich irgendeine andere Energieform in Strom umgewandelt. Und das ist Wärme. Und das ist auch der Grund, weshalb jedes Kraftwerk, völlig egal ob Atomkraftwerk, Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk, überall finden Sie eine Brennkammer. In dieser Brennkammer erzeugt dann das zerfallene Uran oder die verbrennende Kohle Wärme. Und diese Wärme wird dann an das Kraftwerk abgegeben und das Kraftwerk macht Strom. Der kommt bei Ihnen oder bei mir zu Hause aus der Steckdose.
Mit diesem Vortrag über Entropie und die Unumkehrbarkeit der Dinge hat Martin Buchholz vom Institut für Thermodynamik an der Uni Braunschweig das Bundeshirn gewonnen. Man kann es vielleicht nicht wieder erklären, aber es klingt interessant. Die Auszeichnung für gelungene Wissenschaftsverkaufe hat er damit bekommen. Und das will schon gelernt sein, das gekonnte Präsentieren von Wissenschaft. Oder ist es vielleicht doch eher Talent? Egal wie, zum Beispiel in Münster gibt es ein Angebot für Studierende, das Vortragen zu lernen, zu üben. Dr. Ortwin Lemke vom Zentrum für Rhetorik und Kommunikation und Theaterpraxis an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie bieten das an, diese Vortragskunst zu lernen. Wer kommt denn da?
Also es kommen Studierende, insbesondere der Germanistik, das Zentrum für Rhetorik gehört zur Germanistik, aber Studierende auch sonst aus der ganzen Universität, auch viele Juristen und so weiter, also diejenigen, die wissen, dass sie später mal beruflich auch sprechen müssen.
Also Juristen, Theologen fallen einem natürlich zuerst ein. Wie sieht's aus mit Lehramtsstudenten?
Lehramtsstudenten sind unsere Hauptklientel, machen 80% aus, denn die müssen natürlich das Sprechen vor Gruppen beherrschen, genauso gut wie Einzelgespräche, in denen auch mal Konflikte bearbeitet werden, zum Beispiel mit Eltern.
Das bieten Sie an, das zu üben, das zu lernen, aber wie lehren Sie das? Es gibt vielleicht ja auch, oder gibt es, Frage eigentlich, gibt es Techniken, mit denen man unabhängig von Persönlichkeit und Talent auch an einem gelungenen Vortrag arbeiten kann?
Also im Prinzip kann jeder lernen, vernünftige Vorträge zu halten. Natürlich ist das nie unabhängig von der Persönlichkeit, denn in der Stimme, im Auftreten vermittelt sich auch immer die Persönlichkeit. Und es gilt eigentlich, die Persönlichkeit so darzustellen, dass sie eben im Vortrag auch optimal bei den Zuhörern und Zuhörerinnen ankommt.
Das heißt, es ist immer ein Miteinander von Technik und Persönlichkeit. Machen wir es mal konkret, Herr Lemke, wenn zum Beispiel die Stimmführung oder die Atmung geübt wird, auf was achten Sie da besonders?
Also wir achten darauf, dass natürlich eine klangvolle, resonanzreiche Stimme da ist. Und wenn die nicht da ist, versuchen wir über Atem-, Stimmübungen, Entspannungsübungen, die sehr viel Freude machen, die werden im Kreis gemacht, da kommt Bewegung dazu. Also wir arbeiten sehr praktisch orientiert, das kommt bei den Studierenden natürlich sehr gut an, die eher theorielastig sonst arbeiten, machen das also in solchen Gruppenübungen, die insgesamt viel Freude machen. Also wir lachen auch viel in den Seminaren und wir geben viele Töne von uns, von denen Sie heute ja auch schon viele schöne, interessante eingespielt haben.
Und da achten Sie dann darauf, dass die Stimme sitzt oder dass man mit der Stimme auch unterschiedlich umgehen kann, mal laut und Luise oder leise eben.
Genau, also denken Sie an eine Lehrerin oder einen Lehrer, die müssen leise sein können, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sie müssen aber auch mal laut werden, sie müssen entschieden sein können, damit sie sich durchsetzen in einer Klasse, die vielleicht nicht immer ganz ruhig ist, die vielleicht nicht immer ganz folgsam ist, da müssen Sie mit Ihrem ganzen Körper, mit Ihrer ganzen Präsenz arbeiten, mit dem Blick und so weiter. Mhm. Das muss alles ein bisschen stimmig sein, damit das auch bei den Schülern entsprechend aufgenommen wird und respektiert wird.
Die Stimme zählt zu den nonverbalen Signalen in der Kommunikation. Wie ist es mit den anderen nonverbalen Aspekten, also Mimik, Blickkontakt, Präsenz? Das sind ja auch so Dinge, die eine Rolle spielen. Also was passiert im Gesicht? Schaut man die Zuschauer an, das Publikum? Nehmen wir uns vielleicht die Gestik nochmal als besonderes Beispiel heraus. Früher gab es ja auch so die Ansicht, man muss dann eine bestimmte Geste üben. Also wenn man vom großen Baum spricht, bitte alle die Arme hoch und einen Baum in die Luft malen. Da ist man, glaube ich, drüber raus, oder?
Ja, also die Geste steckt eigentlich in dem, was ich sagen will, drin und weniger äußerlich in dem, was ich also mit meinen Händen zum Beispiel mache, also als Gestik. Eigentlich hat jeder Text einen Gestus. Nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Hallo. Wenn ich Hallo sage oder ich sage Hallo, dann habe ich einen unterschiedlichen Gestus dahinter. Das nennen wir mit Brecht so. In der Tradition von Brecht Gestus. Einmal müsste ich sozusagen die Hände in die Hüfte stemmen, hallo, und einmal würde ich vielleicht nach dem Taxi winken und müsste dann die Hand nach oben strecken und winken, hallo. Das heißt, die Sprechhaltung und das, was ich erreichen will mit meinem Sprechen und die Tatsache oder die Frage, zu wem ich eigentlich spreche, ergibt automatisch dann einen Gesamteindruck, da gehört die Geste dann rein. Also da muss die Geste richtig sitzen. Wenn ich es stimmlich also richtig hinbekomme, dann mache ich fast automatisch die richtige Geste.
Mhm. Ich habe kürzlich bei einer Preisverleihung einen afrikanischen Redner gehört. Der war sehr leise, wirkte sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, auch in seiner Körperhaltung. Aber er war ruckzuck in den Herzen der Zuschauer. Ist sowas nicht auch ein Beweis dafür, dass es nicht unbedingt brüllend laut sein muss und super präsent, sondern eben vor allem, wie auch Herr Terstegge das eben beschrieben hat, bei den Filmnacherzählern, vor allen Dingen authentisch?
Natürlich. Also das Ziel, das wir haben, wenn wir schulen, ist eigentlich, dass jeder zu sich selber findet. Wir lehren nicht, so wie das man in den Rhetorikhandbüchern steht, bestimmte Techniken, um auf eine bestimmte Art und Weise Leute zu beeinflussen. Sondern wir wollen, dass die Rednerinnen und Redner, also unsere Studierenden, ihre Identität finden im Reden, sich selber dort authentisch darstellen. Denn wenn sie authentisch sind, glaubt man ihnen auch, nimmt man ihnen das ab, was sie sagen. Und natürlich hängt es immer von der Situation ab, ob jemand ankommt. Man muss nicht unbedingt laut oder leise sein können, sondern man muss wirklich überzeugen können. Das kann man manchmal auch mit ganz kleinen Mitteln machen. Und das macht man vor allem natürlich auch mit dem, was man sagt. Also es gibt ja nie die Trennung zwischen dem, wie ich etwas sage, und dem, was ich sage. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen einfach mit dem Hirn und dem Herzen sprechen. Und wenn das klappt, wenn das Hirn auch bedient ist und das Herz gleichzeitig bedient werden kann, dann hören uns die Leute gerne zu und dann fliegen uns auch die Herzen der Zuhörer zu.
Man kann Vortragskunst üben, aber nicht einüben. Vor allen Dingen muss es authentisch sein. Dr. Ortwin Lemke von dem Zentrum für Rhetorik und Kommunikation an der Uni Münster. Ganz herzlichen Dank.
Ihnen auch herzlichen Dank.
Bei manchen könnte man ja meinen, es ist ganz egal, was sie sagen. Es geht einfach immer direkt ins Herz. Den Wienern sagt man derlei Talent nach. Die österreichischen Politiker versuchen es auch mit diesem Wiener Charme, aber sie bedienen sich auch noch einer ganz besonderen Rhetorik.
Ich habe eine lange Reise durch Österreich hinter mir. 10.000 Kilometer lang war diese Reise. Das heißt, so lang wie die Luftlinie von Wien bis Hongkong.
Eine lange Reise zu des Wortes tieferer Bedeutung im österreichischen Politsprechtheater. Die politische Kommunikation funktioniert hier anders als in Deutschland. Strecken sind wichtig, sprachliche Weiten, die überwunden werden müssen, um auf den Punkt zu kommen, irgendwo zwischen Wien und Hongkong, gleich hinter Kagera. Entscheidend ist, sprachliche Umwege suchen. Direktheit ist eine taktlose Zumutung.
Liebe Freunde,
heißt im Sprachschatz der Politiker, liebe Feinde.
Mein geschätzter Kollege.
Bedeutet im österreichischen Parlament, sie taube Nuss. Wenn ein österreichischer Politiker etwas verspricht,
dass sich die Leute darauf verlassen können,
heißt so viel, dass man sich darauf verlassen kann.
Liebe Freunde, lasst euch den Schmäh nicht länger eindrucken.
Das heißt, lasst euch nicht belügen. Klingt aber viel freundlicher, wenn man die Lügner vielleicht noch als Koalitionspartner braucht. Dann greift der Wiener Spitzenpolitiker gerne zur Mundart.
Sie haben sich nämlich darauf eingestellt, uns sozusagen ein Krampfl anzuhängen.
Übersetzt, sie tun alles, um uns zu beleidigen und uns zu verleumden.
Das heute wirklich für sehr stark.
Das ist wirklich das Allerletzte.
Wissen Sie, und eines sage ich auch dazu, ich habe mit ihm wenig Sympathie, das können Sie mir wohl abnehmen.
Auf Hochdeutsch, ich hasse ihn wie die Pest, darauf können Sie Gift nehmen. Das österreichische Parlament, der Schauplatz einer ganz besonderen Debattenkultur. Hier ist Sprache kein Folterwerkzeug, kein Überzeugungsinstrument, sondern ein Mittel zur politischen Entschleunigung. Ist der Handlungsbedarf auch noch so groß? Die Sprache als Easy Listening der politischen Kultur sorgt dafür, dass alles langsam, dafür ausführlich, präzise und glaubwürdig wirkt. Polarisierungen sind verpönt, der rhetorische Schlagabtausch mit den politischen Gegnern, in Österreich eher eine zähe Geduldsprobe.
Wir haben den Österreichern und Österreicherinnen ein Programm für ein modernes Österreich vorgelegt und die ÖVP ist mit den Kapuzenmännern gekommen.
Das bedeutet, wir sind Österreich, da kann der Gegner drohen, wie er will. Je aggressiver die Stimmung, desto leiser die Sprache, desto höflicher die Umgangsformen am Rednerpult.
Herr Bundeskanzler, in Ihrem Spiel rollt die Kugel. Ihr Stern sinkt. Rien ne va plus.
Mein geschätzter Kollege Koren hat mit seinem Bild recht gehabt. Die Kugel rollt, sie rollt auf Rouge und dort wird sie bleiben.
Das sind keine Gedanken, die aus der Sprachsituation heraus entstehen. Sie sind präzise vorbereitet, rhythmisch intoniert wie in einem Konzert. Heinrich von Kleists Aufsatz über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden findet in der österreichischen politischen Debattenkultur keinen Widerhall. Hier heißt es, erst ganz genau überlegen, dann reden, vielleicht und nicht zu viel und nicht so, dass man es hinterher vielleicht bereut.
Es ist gesagt, was gesagt werden musste.
Wenn wir verschiedener Meinung sind, dann sagen wir es. Und wenn wir gemeinsamer Meinung sind, sagen wir es auch.
Andreas Meyer-Feist über den charmanten, aber eindringlichen Wiener Politslang. Ich denke, wir haben jetzt ausreichend bewiesen, dass Hören mindestens so viel Spaß macht wie Texte lesen, in Klagenfurt beim Bachmann-Preis ebenso wie beim Poetry oder Science Slam. Das war der Tag für heute. Man sieht nur mit den Ohren gut. So lautet ja auch das berühmte Zitat aus dem Kleinen Prinzen. Zumindest war es von Saint-Exupéry bestimmt so gemeint. Wenn er es nicht so rübergebracht hat, dann lag es an der Präsentation. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen die Hörbar hier in hr2 Kultur, gleich nach dem Kulturtipp und den Nachrichten. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Das waren Katrin Fischer, Barbara Henke, Rainer Weber, Tanja Küchle und Hendrik Burs. Mehr von uns unter hr2.de, da können Sie uns nachhören. In Textform gibt es uns nicht, das ist eben Radio. Wiederholung heute Abend in HR Info ab 23.05 Uhr. Ich heiße Karin Fuhrmann, wünsche Ihnen noch einen schönen, möglichst friedlichen Abend. Verabschiede mich mit Ernst Jandl, dem Schützengrimm aus seinem Band Laut und Luise.
Schützengrimm, Schützengrimm, Grimm, Schützengrimm, 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 Grimm, Schützen, Schützen, Schützengrimm. Schützengrimm, grrt, 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 Schützengrimm, Schützengrimm,
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.